Eines ist klar, je dunkler die Nacht wird, je näher ist der Morgen. Das darf uns trösten. Das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade. Das heißt, der Vergebung und der liebenden Hilfe. Es ist die gute Botschaft von der Gnade Gottes in Jesus Christus, die ich hier heute weitergeben möchte. Jesus fasst diese Botschaft selbst zusammen, wenn er einmal am Anfang seines öffentlichen Dienstes in einer Synagoge den Text seiner Ansprache liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, zitiert er aus Jesaja, oder liest er, darum, dass er mich salbte, um den Armen gute Botschaft zu sagen. Er hat mich gesandt, zu heilen die, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Entlassung anzukündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen dürfen, die Zerdrückten in die Freilassung zu entsenden. Jesus sagt, er sei gesandt, die gute Botschaft zu sagen, den Gefangenen Entlassung anzukündigen, die Zerdrückten in die Freilassung zu entsenden. Das ist die Botschaft der Gnade. Freilassung. Jeder von uns hat Probleme. Und für diese Probleme brauchen wir die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes in Christus Jesus. Denn die Lösung aller unserer Probleme ist eine Person, Jesus. Und nicht eine Methode, nämlich fragen wir immer noch, wie macht man das denn? Wenn ich nur dies tun könnte oder das und dann käme das dabei heraus. Wir suchen nach Methoden, aber die Lösung unserer Probleme ist eine Person, Jesus. Wenn wir mit Methoden rechnen, dann bekommen wir die Probleme in den Griff. Ich habe es dann geschafft. Gott schickt uns nicht nur Probleme, er schickt uns große Probleme, damit wir es lernen, dass wir ohne Jesus Christus wirklich nichts tun können. Manchmal sind unsere Probleme so schlimm, dass wir uns wie eingekerkert, gefesselt empfinden. Aber auch die schlimmsten Probleme löst Jesus Christus. Dazu kam er, um uns in die Freilassung zu entsenden. Er zerbricht Ketten, alle Ketten. Das ist mein Thema für heute. Jesus Christus, der Auferstandene, sprengt Ketten, zerreißt Fesseln. Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass Jesus Christus Ketten zersprengt? Eine kurze Passage aus der Leidensgeschichte zeigt den Weg. Da lesen wir, die Truppe also und der Oberste und die verantwortlichen Diener der Juden verhafteten Jesus und fesselten ihn und führten ihn ab. Genommen, gebunden, weggeführt. Das ist die Geschichte der Menschheit. Sie begann im Garten Eden. Dort wurden wir von Gott genommen, weggenommen. Dort wurden wir gefesselt und dort wurden wir abgeführt. In die Sklaverei. Dort begann Sünde, dort begann die Not der Menschen. Die weitere Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Sünde. Schlagen Sie irgendein Geschichtsbuch auf. Es ist die Geschichte von Hass und Krieg und Trennung und Not. Die Geschichte der Menschheit in der Bibel geschildert ist nicht anders. Sie zeigt aber auch die Heilsgeschichte, nicht nur die Notgeschichte. Aber die Menschheitsgeschichte, die wir veranstalten, die ist eine Geschichte von Sünde und Not. Da lesen wir bald von Auflehnung gegen Gott, von Sintflut, von dem Gericht Gottes, das eintreten muss, von viel Tod. Schon der erste Mensch, der durch die Geburt auf diese Welt kommt, schickt seinen Bruder in die Ewigkeit. Wenn dann Israel als Volk auf der Bühne der Geschichte ist, dann gibt Gott ihm ein Gesetz. Das heißt, er offenbart ihm seinen Willen und will die Sünde eindämmen. Aber wo dieses Gesetz hinkommt, da wird die Sünde noch schlimmer. Gott offenbart das Schlimme in unserem Herzen dadurch. Die Geschichte Israels ist ebenfalls eine Geschichte von Sünde, ja, und Tod. Nebst Israel haben wir die vielen Völker. Und die Geschichte dort ist noch schlimmer. Das Heidentum kennt keine Gnade. Das Heidentum kennt fast nur Sünde und Tod und Elend. Kürzlich las ich, dass die Römer festgehalten hatten oder dass ihnen aufgefallen war, dass bei den Juden die Kinder nicht getötet werden durften. Das haben die Geschichtler festgehalten. Das kommt selten vor. Bei den alten Germanen soll es ebenfalls vorgekommen sein, dass Kinder nicht getötet werden durften. Sie durften nicht ausgesetzt werden. Bei den Juden war es deshalb, weil das Leben von Gott gegeben wurde und geachtet wurde. Aber es ist eine Seltenheit im Heidentum, dass man die Gnade kennt. Die Sünde und Not und Tod, diese kennzeichnen das Leben der Menschheit. Und dann schickt Gott seinen Sohn in diese notvolle Menschheit. Und das heißt, sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn. Jesus stellt sich dafür freiwillig zur Verfügung. Er lässt sich nehmen, er lässt sich fesseln, er lässt sich abführen. Wohin? In die Höhle des Feindes, in die Räuberhöhle, wo der Feind am stärksten ist. Dort ließ er sich hinführen, ließ sich einmauern in ein Grab gleichsam, damit er den Feind oder dem Feind, dort wo er am stärksten war, seine Kraft nehme. Dort hat er den Kerker gesprengt. Dort hat er die Fesseln zerrissen. Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehung ist das große Zeichen der Kraft Gottes. Im Alten Testament gab es einige Epizentren gleichsam. Ein Epizentrum ist die Mitte eines Erdbebens. Das heißt das Kraftzentrum. Und man spricht von einigen Epizentren der Kraft Gottes im Alten Testament. So war zum Beispiel der Auszug aus Ägypten eine Kraftstelle Gottes. Oder die Rückkehr aus Babel war ein Zeichen von der Kraft Gottes. Aber das größte Zeichen von der Kraft Gottes war die Auferstehung. Dort zeigt Gott seine Kraft und die Impotenz, die Schwachheit des Feindes. Und so haben wir die Botschaft in diesem kurzen Vers: Sie nahmen ihn, sie banden ihn, sie führten ihn weg, aber anschließend zersprengt Jesus den Kerker und zerreißt die Fesseln, die Bande des Feindes. Welche Ketten sind es nun, die Jesus im Leben von Menschen sprengt? Ich möchte auf einige, die die Bibel nennt, zu sprechen kommen. Da ist einmal die Fessel der Sünde. Leider können auch Christen von Sünden festgebunden sein. Manche seufzen in ihrer Gefangenschaft, beten flehentlich, kommen aber nicht frei. Manche Sünden haben ein harmloses Gesicht, wie zum Beispiel die Sünde der Zeitvergeudung. Wie viel Zeit, darf ich fragen, vertrödeln Sie? Sie brauchen mir nicht öffentlich zu antworten. Lesen Sie Unnötiges. Kontrollieren Sie einmal die Lektüre der letzten Woche. War Unnötiges dabei, in der Zeitung, in einem Buch oder sonst? Hören Sie Unnötiges. Im Radio zum Beispiel. Wie lange ist das Radio eingeschaltet an einem bestimmten Tag? Wozu? Sehen Sie Unnötiges. An Kiosken, sonst wo, in den Ferien, reisen Sie herum, um gesehen zu haben? Ist das Zeitverschwendung? Oder wie viel schauen Sie im Fernsehen? Unnötiges. Schwätzen Sie Unnötiges. Am Telefon, sonst wo? Kaufen Sie unnötig lange ein. Vertrödeln Sie dort Zeit, vergeuden Sie Geld. Es gibt Leute, die haben den Einkaufszwang. Kaum sind Sie in einer neuen Ortschaft angekommen, dann müssen Sie einkaufen. Es gibt Christen, die müssen einfach kaufen. Putzen Sie, reinigen Sie, wo es nicht nötig wäre. Meine Frau und ich kannten eine liebe Christin, aber sie hatte einen Putzzwang. Sie konnte keinen Staub dulden. Zeitvergeudung. Es gibt andere Dinge zu tun. Der Staub, den wird Gott einmal wegwischen, wenn es zu viel ist. Aber für die Ewigkeit kann man diese Zeit nicht mehr gewinnen. Die ist dahin. Manche Christen leiden unter der Fessel der Appetitsünde. Sie sind gekettet, vielleicht am Alkohol, vielleicht am Tabak. Das gibt es, Christen. Oder an Tabletten, an der Esssucht, der Magersucht. Da ist dann die Fessel im Bereich der Geschlechtlichkeit. Es gibt ernste Christen mit bösen Gedanken auf diesem Gebiet. Oder sie sind gebunden im Bereich schmutziger Lektüre. Selbstbefriedigung ist ein Problem vieler Christen. Außerehelicher Geschlechtsverkehr, Problem bei Christen, wenigstens nennen sie sich so. Oder Petting, zu weit gehen, vielleicht nicht der eigentliche Geschlechtsverkehr, man entschuldigt sich dann. Probleme von Christen, der gottgegebene Trieb der Geschlechtlichkeit kann nicht beherrscht werden. Und da ist die Sünde der Lieblosigkeit. Man kann nicht vergeben. Man ist gefesselt an Selbstmitleid. Man trägt nach und kann nicht loslassen. Der Zorn will immer wieder die Oberhand gewinnen. Oder der Ärger. Man wird schnell hitzig. Man muss schnell etwas sagen. Man kann nicht langsam sein zum Reden. Man muss sich immer verteidigen. Kennen Sie den Zwang? Oder man muss immer anklagen. Ist etwas schiefgegangen? Wer ist dafür schuld? Alle diese Ketten, und Christen kennen sie, alle diese Ketten sprengt Jesus Christus. Alle. Lassen Sie mich jetzt zu einigen Schriftstellen kommen. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus befreit mich. Das Gesetz des Geistes. Das heißt, es gibt eine neue Fessel. Es gibt ein neues Gesetz. Das Gesetz der Freiheit, aber es ist immer noch ein Gesetz. Immer noch eine Fessel, aber eine Geborgenheit, die mich bewahrt vor falschen Ketten. An Christus gebunden zu sein, heißt Freiheit. Es heißt in Epheser 4, er führte Gefangenschaft gefangen. Er hat uns aus der Versklavung Satans und der Sünde herausgeholt und für sich gefangen genommen, das heißt Bewahrung. Wir sind in der Freiheit eingekerkert. Wunderbar. Das ist gute Botschaft. Das ist sichere Befreiung. Wir sind sicher in dieser Freiheit. Wir brauchen nicht wieder herausgeholt zu werden in die Sklaverei, die lähmt und tötet. Das neue Gesetz, der Heilige Geist, der Geist des Lebens ist und nicht der Sünde und des Todes, dieser Geist machte mich frei. Das ist Geschichte. Das ist nicht Psychologie. Das ist nicht Wunschdenken. Das ist nicht ein Soll. Es hat so zu sein. Das ist so. Das ist Geschichte. Wenn Jesus Christus ins Leben eingezogen ist, dann ist der Heilige Geist mit ihm eingezogen. Die drei kommen immer zusammen in der Dreieinigkeit. Nicht wie Markus Hauser einmal wähnte, es braucht dreierlei Bekehrungen. Eine zum Vater, eine zum Sohn und eine zum Heiligen Geist. Er war damals schon der Pfingstlehre verfallen. Schade. Die Dreieinigkeit kann man nicht zersprengen. Die kommen immer zu dritt. Wo der eine ist, da ist der andere. Und wenn Jesus Einlass gewährt wird in ein Leben, dann kommt der Heilige Geist und er ist die Kraft, die mich frei machte. Es ist jetzt ein Gesetz, das stärker ist als das Gesetz der Trägheit der Sünde. Ich bin frei geworden. Verse 12 und 13, Römer 8. Dann sind wir also auch, Brüder, Schuldner. Dann sind wir also Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Schuldner sind wir, dem Heiligen Geist, nach Vers 11. Ihm schulden wir Folge, ihm schulden wir Nachfolge, Gehorsam. Aber dem Fleisch schulden wir nichts. Sie müssen nicht auf die Versuchung eingehen. Sie müssen das nicht. Sie müssen nicht sündigen. Nie. Es gibt keine Entschuldigung. Nie. Man hätte nie sündigen müssen. Man war nie zu schwach, um standzuhalten. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Das muss einmal klar werden. Wir müssen nicht sündigen. Die Versuchung muss mich nicht übermannen. Wir sind nicht Schuldner, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wenn das sich so fortsetzt und man nicht nur einmal stolpert, das kann vorkommen, dass ein Christ hineinstolpert in den Sumpf der Sünde. Aber dort will er nicht bleiben. Aber wenn man nach dem Fleisch lebt, dann ist man auf dem Wege, der zum Tode führt. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Das geistliche Leben stirbt ab. Wenn ihr aber mittels des Geistes, mit Hilfe des Geistes, unter der Führung des Geistes, in der Kraft des Geistes, durch den Geist, sehr umfassend formuliert hier im Grundtext, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt. Mein Leib möchte sich gern selbstständig machen von meinem Geist. Mein Geist ist der Tempel des Heiligen Geistes, aber mein Leib ist noch nicht bekehrt. Er ist zwar der Tempel des Heiligen Geistes, weil er Tempel meines Geistes ist und somit des Heiligen Geistes. Aber mein Leib ist noch nicht vom Heil erfasst. Das kommt noch eines Tages. Und die Sünde ist immer noch bei mir. Wir wollen sie nicht lokalisieren, wir wollen nicht sagen, wo sie ist. Sie ist einfach in meiner Person und zwar ein dauerndes Gesetz, das mich zurückzieht, weg von Gott. Und das führt dazu, dass der Leib das Instrumentarium sowohl von Sünde als auch vom Heiligen Geist, dieses Mittel, dieses Instrumentarium, womit gehandelt wird. Mein Geist braucht dieses Instrumentarium. Die Sünde braucht es. Und die Frage ist, wem wird dieses Instrumentarium zur Verfügung gestellt? Wem wird der Leib zur Verfügung gestellt? Als verlängerter Arm. Für den Geist, meinen Geist und den Heiligen Geist oder für die Sünde. Der Leib möchte sich gern selbstständig machen. Das ist eine Tendenz von der Sünde her. Wenn wir aber diese Selbstständigkeit abbrechen, das heißt töten, mit anderen Worten, wir bringen den Geist in den Gehorsam des Heiligen Geistes. Wenn ihr die Handlung des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr dazu beitragen, oder wörtlich, werdet ihr euch selbst leben. Das heißt, das ist unser Beitrag, damit wir am Leben bleiben und nicht auf dem Wege des Todes sind. Leben wir nach dem Fleisch, folgen wir den Tendenzen des Fleisches, geben wir uns einfach hin unseren Launen, dann sind wir auf dem Wege abzusterben. Hören wir aber auf die Stimme unseres Hirten und stellen unseren Leib in den Dienst unseres Hirten, dann haben wir mit diesen in seinen Dienst stellen unseren Beitrag geleistet. Das ist alles, was wir zu tun brauchen. Den Rest tut er. Er liefert die Kraft, die Führung, alles, was es braucht. Er ist der Sieg. Hebräer Kapitel 4. Vers 14 lesen wir, da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel ging. Das ist die Endphase seines Auferstehungsweges. Er stand auf aus dem Tode. Das war der Beginn seiner Verherrlichung. Der Tiefpunkt seiner Erniedrigung war der Tod. Und als er dann auferstand aus dem Tode, war der Beginn der Verherrlichung da. Und diesen Weg der Verherrlichung ging er weiter, bis er zu Rechten des Vaters seinen Platz dort einnahm. Wir haben einen hohen Priester, der diesen Weg zurückgelegt hat, aus dem Tode in den Himmel, wo kein Tod ist, der durch die Himmel ging, Jesus, den Sohn Gottes, das heißt Gott selbst. Sohn Gottes in der Bibel heißt, Gott gleich zu sein oder Gottes Wesen zu haben. Sohn Gottes heißt, dass er selbst Gott ist, denn der Sohn ist, was der Vater ist. Ezechiel wird daran erinnert, du Menschensohn. Ezechiel, du bist ein Prophet, aber dein Vater war ein Mensch, das heißt, du bist auch nur einer. Überhebe dich nicht, du bist mein Kanal, aber du bist nur ein Mensch. Wenn Jesus sagt, Gott im Himmel sei sein Vater, dann wissen die Juden, er ist auch Gott oder auch er behauptet, Gott zu sein. Wir haben einen hohen Priester, Jesus, das war sein menschlicher Name. Aber schon in diesem Namen hieß es, Jahwe, der Gott Israels, rettet. Er ist der Sohn Gottes. Deshalb konnte er siegen über den Tod und aufstehen, und zu Rechten des Vaters seinen Platz einnehmen. Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel ging. Da wir einen solchen hohen Priester haben, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns nicht loslassen. Jesus ist mein auferstandener Herr. Wollen wir das nie aufhören zu bekennen? Wollen wir nie von Jesus lassen, sondern weiterhin dieses Bekennen, ich gehöre zu Jesus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und in gleicher Weise, in allen Stücken und auf dieselbe Art und Weise ist Jesus versucht wie wir. Doch ohne dass die Folge, die bei uns sich einstellt immer wieder, bei ihm sich eingestellt hätte, die Sünde. So weit kam es bei ihm nie. In gleicher Weise Sünde ausgenommen. Lasst uns also weil wir einen Gott zum Hohenpriester haben, der aber Mensch wurde und uns verstehen kann, weil er in allen Stücken auf gleiche Weise versucht wurde. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Thron heißt, dass er herrscht, er ist König. Meine Situation kennt er und er ist ihr gewachsen. Keine Situation, die er nicht beherrschen könnte. Keine. Keine Versuchung. Ich kenne Ihre Versuchungen nicht, aber Sie haben sie. Jeder von uns, der hier sitzt, der neben Ihnen sitzt, kennt Ihre Versuchung vielleicht nicht. Aber Sie haben sie. Und Sie leiden darunter. Das weiß ich. Jeder von uns hat Versuchungen. Das ist mir einmal sehr bewusst geworden, als ich auf dem Podium hinter dem Redner saß, weil ich in derselben Versammlung zu dienen hatte. Und dann sagte er der ganzen Menge: Ich weiß, wie Sie denken, denn Sie sind, wie ich bin, und ich weiß, wie ich denke. Ich kenne Sie, weil ich mich selbst kenne, denn wir beide sind aus demselben Muster gestrickt. Deshalb kenne ich Sie nur zu gut. Ich weiß, wir haben alle unsere Versuchungen. Aber in dieser Versuchung ist jemand bei uns, der sitzt auf dem Thron in Gegenwart dieser Versuchung. Aber dieser Thron ist nicht der Thron des alttestamentlichen Gesetzes. Du musst oder es kommt der Tod. Nein, es ist der Thron der Gnade. Es wird Leben geschenkt, nicht Tod verabreicht. Dies ist der Thron der Gnade, zu dem wir eilen dürfen. Da sitzt der Auferstandene auf diesem Thron. Wir sollten hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus möchte uns zur Hilfe eilen, aber wir sollten zeitig uns bei ihm melden, damit er die Gnade bei Zeiten geben kann. Denn wir brauchen sie im Voraus. Wir brauchen die Gnade im Voraus, damit, wenn die Versuchung kommt, wir in der Versuchung standhalten können. Wir sollten also im Voraus zu Jesus kommen und um Hilfe bitten. Und dann ist da das ganze Kapitel Römer 6. Und ich wünschte, ich könnte jetzt durch das Kapitel gehen und es mit Ihnen besprechen. Vielleicht nehme ich mir doch die Zeit, einen größeren Teil dieses Kapitels einfach mit Ihnen zu lesen. Es ist ein kostbarer Vers, nämlich in diesem Kapitel, Vers 17, der oft überlesen oder nicht gemerkt wird. Ich will ihn zuerst lesen, dann zurückkommen zu Vers 4, Römer 6. Römer 6 ist eins der Kapitel, die sehr lehrhaft sind. Und lehrhafte Kapitel können trocken sein. Sie können umständlich formuliert sein. Und da überlassen wir den Predigern, die zu lesen und für uns auszulegen, nicht wahr? Das tun wir gern. Die sind für uns Normalsterbliche etwas zu schwer. Aber jeder von uns sollte einmal solche Kapitel durchackern und langsam lesen, denn hier ist Speise, wunderbare Speise, hier ist Kraftspeise. Und auch wenn Sie aus dem Ausland sind, wir sind jetzt in der Schweiz, wo man gern Kraftspeisen zu sich nimmt, ja. Vielleicht sind Sie gerade deshalb in die Schweiz gekommen, ausgerechnet nach Ebnat Kappe, wo Sie sie bekommen. Römer 6 ist Kraftspeise. Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, dass das Geschichte ist, nicht mehr der Fall ist. Aber ihr gehorchtet von Herzen dem Muster der Lehre, dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Und hier ist ganz praktisch das Geheimnis. Sie können nicht an Jesus festhalten, ohne an sein Wort festzuhalten. Sie können nicht Jesus haben ohne die Bibel. Es geht nicht. Sie können nicht Jesus haben ohne seine Worte. Wenn ich gesagt habe, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus der Zerreißer, der Zerbringer, Zersprenger aller Fesseln ist, Ketten, dann tut er das mit seinem Wort, so wie er überhaupt die ganze Weltgeschichte mit seinem Wort lenkt. Jesus sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus sprach gestern, es schneie und es schneite. Wussten Sie das? Sie sahen es aus dem Fenster. Aber davor war etwas gesprochen worden. Sohn Gottes trägt alle Dinge im Verlauf der Schöpfung. Nicht nur schuf er die Welt mit seinem Wort, sondern er trägt die geschaffene Welt mit seinem Wort und hält alle Dinge in das von ihm gewählte Gleichgewicht zwischen Zerstörung und Wiederaufbau. Will er, dass in einer Gegend es eher Richtung Zerstörung geht, denn diese Kräfte sind in der Natur, Gott hat sie hineingelegt in 1. Mose 3, in die Natur. Das Gesetz des Zerfalls, der Vergänglichkeit, wirkt in allem. In allem. Und Jesus bestimmt, in welchem Maße nun die wiederaufbauenden Kräfte, die in der Natur auch vorhanden sind, und die abbauenden Kräfte zueinander stehen. Und wenn er will, dass es Frühling wird, dann spricht er, es werde Frühling. Das ist nicht selbstverständlich, dass die Jahreszeiten wiederkommen. Das geschieht mit seinem Wort. Er tut alles mit seinem Wort. Aber auch in der geistlichen Welt geschieht alles durch sein Wort. Und wenn er handelt in meinem Leben, dann spricht er. Und durch sein Sprechen geschieht es. Deshalb muss ich Wert legen auf das, was er gesagt hat. Und dieses Gesagte ist Lehre. Das heißt, nach alttestamentlicher Vorstellung, es ist Weisung, Gesetz, Torah, so ist es. Kennen Sie die drei Sprach- oder Satzarten in der deutschen Grammatik? Ist es zu schwer, am Ostermontag ein wenig deutsche Grammatik zu erfrischen? Wir brauchen sie nämlich, sonst werden wir einander nicht verstehen. Es gibt drei Arten von Sätzen. Den Aussagesatz mit einem Fremdwort, den Indikativ. Der Wunsch oder der Befehl zum Ausdruck gebracht, der Imperativ. Und die Fragestellung. Das wussten Sie nicht, wahr? Ja. Das sind die drei Arten von Sätzen. Lassen wir einmal die Frage weg, die brauchen wir jetzt nicht, obwohl sie in der Bibel sehr wichtig ist. Aber das deutsche Wort Gesetz übersetzt das hebräische Wort Torah. Und Torah ist nicht ganz gleich Gesetz. Torah ist nicht nur Befehl, Imperativ. Torah ist auch Indikativ, Aussage. Torah ist Weisung. Torah sagt zweierlei, so ist es, Geschichte. So ist die Wirklichkeit. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Beide mal die. Himmel, Mehrzahl. Das ist Gesetz. Das ist gesetzte Wahrheit. So ist es und nicht anders. Nicht anders. Torah sagt, so ist es. Torah sagt, so sieht Gott aus. So heißt er. Er rief Israel. Alle Geschichte im Alten Testament ist Gesetz. Gesetzte Wahrheit, indikativ, so ist es. Torah sagt zudem, so hat es in Zukunft zu sein. So ist es bis jetzt gewesen, ist es heute, wird es sein. Torah sagt, wie Gesetz, so hat es zu sein und Sie haben bitte dafür zu sorgen, dass es so sein wird. Jetzt sind Sie dran zu handeln. Das ist der Befehl. Beides. Und beides ist Lehre. Indikativ, Imperativ. Lehre heißt, so ist es. Lehre heißt, so hat es zu sein. Da kommt man zum ersten Mal in ein Haus, in ein Gästehaus, und dann hört man bei der ersten öffentlichen Gelegenheit, vielleicht bei einer Mahlzeit, die Verhaltensweise in unserem Haus sieht folgendermaßen aus, mit anderen Worten wahrscheinlich. Der eine sagt so, der andere so, aber wir werden informiert. In diesem Hause benimmt man sich so. Das heißt, es sind sehr schön verkleidete Befehle, nicht wahr? Damit es ankommt. Ja. Damit wir nicht gleich vor den uns vor den Kopf gestoßen fühlen und wir gleich uns umdrehen und nach Hause fahren. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon gerechnet, dass es solche Regeln geben würde. Lehre heißt nicht nur, so war es, so ist es, so wird es sein, Unterweisung in den Tatsachen, sondern Lehre heißt, so hat es zu sein. Wir werden unterwiesen in den Wünschen, in den Begehrungen Gottes. Und diese Lehre ist ein Muster. Und niemand von uns wird so kreativ, wie vorhin die Sölle erwähnt, oder andere. Niemand von uns spinnt hinzu. Niemand von uns. Sind wir Christen, biblische Christen, dann zitieren wir immer nur. Das Muster ist fertig mit Offenbarung 22 und es kommt von uns aus nichts mehr hinzu. Und nach diesem Muster göttlicher Lehre leben wir. Daran halten wir uns. Und diese Worte sind Worte Christi. Alle diese Worte sind Worte des Christus. Luther hat es zu Recht gesagt, was Christum treibt, und das ist die ganze Heilige Schrift. Von Anfang bis Ende, in Offenbarung 19, Vers 10 heißt es, der Geist Jesu, das Zeugnis von Jesus, ist der Geist der Prophetie. Die Prophetie hat einen Leib. Der Leib sind die Worte. Das Äußere, die Gestalt, der Geist ist das Leben. Das Leben dieser Worte ist das Zeugnis von Jesus Christus, von ihm selbst gegeben und über ihn von Propheten und Aposteln gegeben. Das gibt dem Wort Gottes Leben. Das ist die Bibel, das Zeugnis von Jesus Christus. Die Bibel ist zuallererst ein messianisches Buch, das heißt, das Buch eines Erlösers, der prophezeit war und kam. In erster Linie nicht ein Geschichtsbuch, nicht ein Wissenschaftsbuch, nicht ein Buch für Neugierige, sondern ein Buch über das Heil, über die Rettung Gottes. Es gibt Gerücht hier, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott ein Retter ist. Sie ist ein Buch, die Bibel ist ein Buch von Jesus Christus. Und nach diesem Muster richten wir uns aus. Und jetzt kommen wir zu einem Grund, weshalb viele Christen nicht Sieg haben, trotz dessen, dass sie Christus nachfolgen in einem gewissen Sinne, trotz dessen, dass sie in Gemeinden gehen, die sonst evangelikal und bibeltreu als solche gelten, warum sie nicht wirklich Sieg haben. Warum sie nicht, wie im Psalm 84, von Sieg zu Sieg schreiten? Und wer hier am das Wort Gottes verkündet, ein Diener am Wort ist, wir wollen uns, ich und Sie, wollen uns diese Worte, dieses Wort merken. Vers 17, immer noch Römer 6. Aber ihr gehorchtet von Herzen dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Und da liegt der Fehler. Wir sind schlechte Väter. Wir lassen zwar geistlich neue Kinder auf die Welt kommen, aber wir versorgen sie nicht. Wir versehen sie nicht reichlich mit Gottes Wort und Nahrung. Paulus weiß, die Christen in Rom wurden der Betreuung des Wortes Gottes übergeben. Sie hatten reichlich Wort Gottes bekommen. Diese Übergabe, das heißt dieses Anvertrauen, ein Mensch wird Christ, bekehrt sich, jetzt muss er unterwiesen werden in Christus und dann gleichsam diesem Wort, das ihm gegeben wurde, übergeben, überlassen sein. Denn es stimmt, nicht jeder, der einen anderen zu Christus führt, kann die ganze Zeit bei ihm bleiben. Oft kann das möglich sein, aber nicht immer. Auf jeden Fall darf er nicht auf die Dauer an einen Menschen gebunden werden. Er muss dem Wort Gottes und der Führung Jesu im Wort Gottes übergeben werden. Er muss lernen, selbstständig zu wohnen, zu bleiben, zu wachsen im Wort Gottes. Er muss Wurzel treiben in das Wort Gottes. Wenn Sie nicht Sieg haben, liegt der Grund darin, dass das Wort Gottes nicht genügend Platz in ihrem Herzen hat, in ihrem Denken. Sie nähren sich nicht genügend. Das darf hier gesagt werden. Ich habe einen lieben Freund, den habe ich vor einigen Jahren kennengelernt. Wir sind uns einig geworden darin. Christen lesen heute kaum ihre Bibel. Das darf man fast wörtlich so nehmen. Wir meinen es manchmal in dem Sinne, dass sie nicht viel ihre Bibel lesen. Aber es gibt Christen, die lesen überhaupt nicht, selten in der Bibel. Zur Nahrung gehen sie vielleicht noch einmal in der Woche in den Gottesdienst. Lehnen sich schön hin und haben vielleicht noch einen Kaugummi im Mund. Und dann weiß man schon, womit sie sich beschäftigen. Mit dem, was für den Leib schmeckt. Aber sie sitzen nicht da, begierig zu hören, was der Herr uns jetzt zu melden hat. Ich wünsche mir, dass es in dieser Versammlung nicht entsprechend verbreitet ist. Ich nehme sogar an, dass es nicht der Fall ist. Das nehme ich wirklich an. Aber wir gehen wieder nach Hause in unsere Kreise und wir müssen wissen, das Bibellesen hat abgenommen. Es hat abgenommen im Leben Einzelner. Wo ist noch der Christ, der einige Kapitel pro Tag in der Bibel liest? Und wo sind die Familien, in denen noch wirklich regelmäßig Gottes Wort aufgeschlagen wird und gelesen wird im Familienkreis? Oft wird noch nicht einmal zusammen gegessen. Jeder geht zum Kühlschrank, wann er will. Die Mahlzeit, die Sammlung der Familie ist verschwunden. Wo soll dann noch die Bibel gelesen werden im Familienkreis, wenn schon die irdische Speise nicht mehr Mittelpunkt des Zusammenkommens ist? Und dann bei Besuchen wird selten die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Aber früher war das Sitte. Spurgeon war ein junger Mann von 15, 16 Jahren etwa. Und Gott fing an, ihn zu gebrauchen. Ein weiser Mann hatte sich einige Männer gesammelt, die dann in die Dörfer hinausgingen und dort Versammlungen abhielten. Spurgeon nahm teil an der Sonntagsschularbeit, wurde aber bald für diese Arbeit herangezogen. Und Gott hat ihn gebraucht und es kamen Menschen zum Glauben. Und wie wunderbar dann die Verwandlung in den Dörfern zu beobachten, schreibt er. Überall wurden Lieder gesungen. Man merkt es, wenn man durch die Straßen der Ortschaften ging. Menschen hatten sich bekehrt. Es wurde im Familienkreis Gottes Wort gelesen. Es wurde über Jesus gesungen. Es wurden Andachten in den Familien gehalten, nicht nur in diesen Versammlungen, wo Spurgeon sprach und seine Freunde. Das war die Folge der Erweckung. Wort Gottes muss zu Hause sein, sonst wird Jesus nicht zu Wort kommen und seine Kraft sich nicht entfalten können in meinem Leben. Dem Muster der Lehre übergeben. Gehen wir zurück zu Vers 4. Wir wurden also mitbegraben. Das heißt, wir haben das Zeichen abgelegt des von der Oberfläche der Welt Verschwundenseins. Wer getauft ist, der verschwand von der sichtbaren Oberfläche. Und wenn Jesus begraben wurde, dann hat man ihn nicht mehr gesehen. Der Stein war davor, er war unsichtbar geworden. Ein Zeichen, dass die Sache erledigt war. Das war der Schlusspunkt des Satzes, es ist vollbracht. Fertig. Und wer getauft wurde, der sagte Amen zu diesem Begräbnis von Jesus Christus, zu diesem Schlusspunkt. Es ist vollbracht. Mit Christus ist man in der Taufe begraben worden. Daran kann Paulus appellieren. Er sagt, ihr Christen in Rom, ihr wurdet doch getauft. Und als ihr getauft wurdet, wurdet ihr begraben. Ich sage nicht beerdigt, das wäre dann nicht ganz richtig. Bewässert, aber auch nicht ganz richtig. Sie wurden unter Wasser getan. Begraben im Wasser. Als Zeichen, dass sie sich mit Jesus Christus identifiziert hatten. Er sagt, Paulus kann sagen, wenn ihr getauft wurdet, dann habt ihr Stellung genommen zu dem Christusakt in der Geschichte. Dann habt ihr gesagt, das ist meine Geschichte. Mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf seinen Tod, nicht in seinen Tod. Wie steht es bei ihm geschrieben?
In den Tod.
Falsch. Grammatisch möglich. Vom Zusammenhang her unmöglich. Denn getauft wird man nur in Wasser, nicht in den Tod. Nicht einmal in Christus getauft wird man in Wasser, nicht in Jesus Christus. Getauft wird man in Jesus Christus auf den Glauben hin, nicht auf Wassertaufe hin. Nie und nimmer. Nie. Getauft wird man auch nicht in den Tod, sondern begraben wird man in Erde. Und in der Taufe in Wasser, nicht in den Tod. Der ist vorangegangen. Ich weiß, es gibt diese Tortur. Aber Christen taufen nicht, um Menschen zu töten. Sie taufen sie nicht in den Tod hinein, damit sie sterben. Auch nicht geistlich. Das muss klar sein. Die Taufe ist ein Zeichen, auf das man oder an das man appellieren kann, weil etwas vorangegangen sein muss. Schaut einmal, wenn B gesagt wurde, dann müsste er irgendwo einmal A gesagt haben, oder? Sonst hat B keine Bedeutung. Sonst hat B keine Bedeutung. Und wenn sie getauft waren, ohne A gesagt zu haben, ich bin zu Jesus gekommen, dann war ihr B, ihre Taufe, wertlos. Können Sie noch einmal tun, wenn Sie zu Jesus gekommen sind. Paulus leistet sich dieses. Da waren Jünger, die sahen aus wie Jünger Jesu. Stellt sich heraus, sie waren es nicht. Sie waren aber mit einer richtigen Immersionstaufe getauft. Untertauchen. Während etwa 1500 Jahren in der griechischen Geschichte, zu welcher die neutestamentliche Zeit gehört, gab es keine andere Definition von Baptizein, dem griechischen Wort für Taufen, als Untertauchen oder Hineintauchen. Keine andere Bedeutung. Diese 12 Jünger in Epheser, in Apostelgeschichte 19 waren richtig getauft. Aber sie hatten nicht den richtigen Bezug. Sie mussten also noch einmal getauft werden. Sie mussten A sagen und dann konnten sie B sagen und dann hatte B seinen Sinn. Ihr seid doch getauft auf seinen Tod hin, das heißt in Bezug auf seinen Tod, damit. Warum? Gleich wie Christus von den Toten geweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, das heißt durch seine herrliche Kraft, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. Denn, und jetzt kommt Vers 5, wenn wir zusammengewachsen wurden oder geworden sind. Und das sind wir, nicht in der Taufe, nicht in der Taufe. Wie sind wir zusammengewachsen worden mit Jesus Christus? Wie sind sie eine Rebe von Jesus, dem Weinstock, geworden? Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 5 kommt vor Vers 4, zeitlich. Vers 5 geht Paulus zurück auf das, wovon Vers 4 das Zeichen war. Schaut einmal, ihr seid doch getauft. Dann müsst ihr doch vorher verwachsen worden sein mit ihm. Davon habt ihr Zeugnis abgelegt. Seine Geschichte ist eure Geschichte geworden. Darf ich das veranschaulichen? Ich bin Kanadier, wohne aber in der Schweiz, habe hier die Niederlassung. Aber mein Pass ist ein kanadischer Pass. Gesetzt den Fall, ich wollte mich jetzt in der Schweiz einbürgern lassen. Da müsste ich noch besser Schweizerdeutsch lernen, beziehungsweise Baseldeutsch oder wo immer ich mich einbürgern lassen wollte. Vielleicht den Zug, wo es billig sein soll, oder? Auf jeden Fall, ich habe Lust, mich in der Schweiz einbürgern zu lassen. Und dann kommt es soweit, ich bekomme dann meinen Schweizer Pass. Ich bin jetzt 72 Jahre alt, aber ich wäre dann Schweizer geworden. Und mit einer dicken Brust könnte ich jetzt sagen, du, weißt du was, damals haben wir doch wir Schweizer gegen die Österreicher, ja? Ich bin in Kanada geboren, aber jetzt sage ich wir Schweizer. Die Geschichte der Schweiz ist meine Geschichte geworden. Das trifft für sie genauso wenig zu wie für mich, denn sie waren noch nicht auf der Welt, als die Österreicher damals so hier hausierten. Als die Selbstständigkeit der Schweiz begann. Aber wir zählen uns dazu, weil die Geschichte der Schweiz meine Geschichte geworden ist. Und wenn ich jetzt nachträglich, nachdem Jesus schon gen Himmel gefahren bin, ist, wenn ich nachträglich zu Jesus Christus komme und ich werde eins mit ihm, verwachsen im Geiste, wie eine Rebe am Weinstock, sein Leben ist mein Leben, dann ist seine Geschichte meine Geschichte. Sein Tod mein Tod. Sein Leben, mein Leben. Und sein Sieg, mein Sieg. Und dann muss ich nicht zum nächsten Schokoladestück langen. Dann muss ich nicht die Lust des Fleisches vollführen. Dann muss ich nicht zur Zigarette langen. Dann muss ich mich nicht verteidigen. Dann muss ich nicht zornig werden. Ich muss nicht. Ja, was muss ich denn tun? Mich Jesus überlassen. Es wird etwas von mir erwartet. Wenn ich wirklich glaube, dass ich Jesus gehöre und dass seine Kraft meine Kraft ist, seine Geschichte meine Geschichte, dann werde ich tun, was in Vers 13 geschrieben steht. Ich werde mich selbst noch einmal ihm ausliefern. Herr Jesus, ich gehöre dir. Und da die Hand und der Mund vielleicht die üblichsten Instrumenten des Sündigens oder der Gerechtigkeit sind, geben wir unseren Mund oder unsere Augen oder unser Ohr oder unsere Hand, unsere Füße, einzeln die Glieder des Leibes, geben wir sie auch noch einmal dem Herrn Jesus hin. Herr, meine Hand gehört dir.
nicht mir selbst. Meine Augen gehören dir. Ich mache jetzt einen Bogen. Oder die Lektüre kommt ins Feuer oder in der Abfahrt. Das ist weg. Ich gebe jetzt Jesus ab. Und dann sage ich nein. Das muss ich. Im Zeichen meiner Verbundenheit mit Jesus sage ich nein. Jetzt wissen Sie genau, wie es zugeht. Sie kennen die Kraft der Versuchung. Die hört nicht auf. Komm, 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 komm. Sie lässt nicht locker. Und was dann? Wenn Sie an dieser Stelle methodeorientiert denken, werden Sie fahren. Werden Sie nachgeben. Wenn Sie aber bereit, das heißt, wenn Sie denken, das wäre alles eine Methode und dann würde die Versuchung Ihre Kraft verlieren, dann leben Sie in der Fantasie. Nein. Die Versuchung verliert nicht ihre Kraft. Aber das heißt, dass ich leiden muss. Der Kaffee, der schmeckt doch so. Sind Sie gebunden? Es gibt Christen, die sind an Kaffee gebunden. Das ist Sünde. Nicht Kaffee trinken ist Sünde. Kaffee trinken zu müssen ist Sünde. Das ist Sünde. Das ist verboten. Mein Leib gehört Jesus. Nicht einem anderen Herrn, der mit K beginnt. Es wird ein Leiden sein, aber es schmeckt doch so schön. Und die Selbstbefriedigung, die schmeckt doch so schön. Oder die Ruhe, wenn ich nur das Problem loswerden könnte und der andere dafür die Schuld trägt, dann bin ich ja in Ruhe. Dann fühlt man sich besser. Man muss bereit sein zu leiden. Man muss bereit sein, als Sünder dazustehen, gerecht oder ungerechterweise. Ich bin in den Augen eines anderen ein schlechter Mensch, ein Böser. Und das ist furchtbar. Besonders wenn es Menschen sind, die einem nahestehen. Aber wenn ich dann noch den Blick von Jesus nicht wegnehme, werde ich erleben, dass trotz des Schmerzes, trotz des Verzichtes, die Kraft Jesu stark genug ist, um das Nein durchzuhalten. Nicht fühle ich die Kraft, sondern habe ich die Kraft, bleibend Nein zu sagen. In den meisten Fällen verliert dann die Versuchung mit der Zeit ihre Kraft. Gleichsam. Aber ich bin nie gefeit bis zu meinem Tode. Ich bleibe ein Kämpfer. Ich muss immer wachsam sein. Jesus sprengt Fesseln. Ganz praktisch. Er lebt, er ist auferstanden, das ist Geschichte. Das ist nicht nur Einbildung. Es ist ein wirklicher Herr Jesus da. Und er hat wirklich gelitten, ist wirklich gestorben, für Sünde und für mich. Heute Nachmittag wollen wir Fortsetzung machen. Er hat noch andere Fesseln gesprengt. Aber jetzt wollen wir zusammen beten, wir neigen das Haupt dazu. Herr Jesus, du weißt, wo die Probleme liegen, bei uns allen. Du weißt, wo die Versuchung lockt, wo die Sünde herrscht, wo der Tod vor der Tür lauert, wo die Schwierigkeiten sind. Ich bitte dich, Herr Jesus, lenke unsere Augen weg von diesem. Lenke unsere Augen hin zu dir und lass unser Blickfeld einmal gefüllt werden von deiner gnädigen Person, deiner kraftvollen Person, von dem, was du sagst. Lass uns davon eingenommen sein und davon leben. Wir danken dir, Herr, dass du ein wirklicher Sieger bist und dass deine Gnade wirklich etwas zustande bringen kann und das Leben von Menschen wirklich umgestalten kann, sodass sie wirklich auf neuen Ebenen leben dürfen. Amen.